NDR Info. Echo des Tages.
Willkommen zum Echo des Tages mit Esther Hartbrich am Mikrofon. Einige Themen der kommenden halben Stunde. Kanonenboote gegen Demonstranten, das syrische Regime geht weiter mit Gewalt gegen Kritiker vor. Vorrücken gegen die Machtzentrale, libysche Rebellen nähern sich der Hauptstadt. Noch ein möglicher US-Präsidentschaftskandidat, der texanische Gouverneur Rick Perry, will gegen Obama antreten. Die Ruhe trügt, die Wut der britischen Randalierer ist nicht gezähmt. Zur Lage in Großbritannien nach tagelangen Ausschreitungen hören Sie den Kommentar. Zu Beginn aber zu einem Thema, das seit Wochen weltweit für Unruhe sorgt und weiter sorgen wird: die Schuldenkrise in den USA und Europa. Auch am Wochenende ging die Diskussion weiter. Weltbankchef Selig schätzt die Krise im Euroraum als gefährlicher ein als die Probleme der USA. In Paris und Berlin sieht man durchaus die Gefahren für den Euro, aber keiner weiß so richtig, wie sie zu bannen sind. Manche Politiker halten Eurobonds für eine Lösung, gemeinschaftliche Staatsanleihen der Euroländer. Kritiker sind strikt dagegen, solange jedes Land seine eigene Finanzpolitik betreibt. Die Bundesregierung sah das bisher auch so. Jetzt gibt es offenbar andere Stimmen. Sabine Henkel hat die Diskussion zusammengefasst.
Es geht immer wieder um das eine, um Eurobonds. Und während der Steuerzahler fragt, um Euro was, streiten Regierung und Opposition um den Nutzen von Eurobonds. Unterm Strich geht es darum, wie der Euro zu retten ist, und zwar möglichst günstig, wenngleich das Wort günstig in diesem Zusammenhang kaum mehr brauchbar ist. Denn teuer ist es allemal, ob mit Rettungsschirm oder Eurobonds. Was also ist effektiver? Die Welt am Sonntag will erfahren haben, dass über Eurobonds jetzt doch in der Bundesregierung nachgedacht wird. Länder, die den Euro haben, sollen sich gemeinsam verschulden und auch gemeinsam haften. In Bargeld ausgedrückt, Zinsen würden steigen für die einen und sinken für die anderen. Für Deutschland würden sie steigen. Kredite würden teurer, der Steuerzahler muss letztlich dafür aufkommen. Deshalb ist die Bundesregierung bisher gegen diese unpopuläre Entscheidung. Wenn es aber nun doch Politiker in der Regierung gibt, die Eurobonds wollen, dann gehören Wolfgang Schäuble und Philipp Rösler offenbar nicht dazu. Beide lehnen es öffentlich nach wie vor ab. Der Finanzminister wird im Spiegel mit den Worten zitiert: Es gibt keine Vergemeinschaftung von Schulden. Eurobonds sind ausgeschlossen. Rösler unterstützt das im Handelsblatt. Alles, was zu Lasten der Steuerzahler geht, mag der Vorsitzende der Möchtegern-Steuersenkungspartei nicht mittragen. Die Opposition hingegen rechnet schon lange anders. Grünchef Cem Özdemir hält Eurobonds für günstiger als immer größer werdende Rettungsschirme. Und Joachim Poss, SPD, sieht darin einen weiteren Stabilitätsanker. Allerdings verlangt er für alle Länder strenge Auflagen, zum Beispiel die Schuldenbremse. Für den Steuerzahler wird das Ganze nicht durchschaubarer. Auch deshalb nicht, weil Wissenschaftler die Sache ebenfalls unterschiedlich bewerten. Einige halten Eurobonds für die letzte Chance, vor allem mit Blick auf die finanzielle Lage von Frankreich. Andere halten das unterm Strich für zu teuer, vor allem für Deutschland. Es läuft ein Wettbewerb im Schwarzmalen. Und die Kanzlerin reist am Dienstag kaum aus dem Urlaub zurück nach Paris, um Nicolas Sarkozy zu treffen. Natürlich geht es auch da nur um das eine, um die Euro-Krise. Merkel will euro-kritische Wähler nicht vergrätzen, sich aber auch nicht dem Vorwurf aussetzen, Europa dem innenpolitischen Kalkül zu opfern. Merkel reist mit Vorschusslorbeeren an. Sie gilt in Frankreich als erfolgreiche Krisenmanagerin. Die Franzosen haben mehr Vertrauen in sie als in den eigenen Präsidenten.
Mit massivem Polizeieinsatz hat der britische Premierminister David Cameron für ein Ende der Unruhen gesorgt, die tagelang London und andere Städte Großbritanniens erschütterten. Landesweit wurden inzwischen mehr als 2000 Menschen festgenommen, gegen weit über 700 wurde Anklage erhoben wegen Unruhestiftung, Gewalttätigkeiten und Plünderung. Auch die mutmaßlichen Mörder von drei jungen Männern in Birmingham sind gefasst. Stefan Lochner berichtet.
Die Anklage lautet auf dreifachen Mord. Die Verdächtigen sind ein 17 Jahre alter Jugendlicher und ein 26 Jahre alter Mann. Die Ermittler werfen den beiden vor, dass sie in dem Auto saßen, das Mitte der Woche im Birminghamer Stadtteil Windsor Green mit voller Absicht drei junge Männer überfahren und getötet hat. Die Angeklagten sollen noch heute einem Richter vorgeführt werden. Die drei Toten hatten versucht, Geschäfte, Wohnhäuser und eine Moschee vor Krawallmachern und Plünderern zu schützen. Der Anschlag war der schwerste während der massiven Ausschreitungen in britischen Städten. Insgesamt sind in den Unruhen 5 Menschen umgekommen. Einwohner von Birmingham haben ein weiteres Mal zu einem Protestmarsch gegen den Dreifachmord aufgerufen. Die Angehörigen der Opfer haben an mögliche Demonstranten appelliert, friedlich zu bleiben. Eine Woche nach Ausbruch der schweren Unruhen in London und anderen englischen Städten hat sich die Lage in Großbritannien weiter normalisiert. Nach wie vor ist die Polizei mit einem massiven Aufgebot im Einsatz, um Gewalt erst gar keine Chance zu geben.
Die beiden mutmaßlichen Täter wurden inzwischen wegen dreifachen Mordes angeklagt. Die Unruhen in England beherrschten in dieser Woche die Schlagzeilen in den Medien. Die britische Regierung setzte auf hartes Vorgehen gegen die Randalierer. Das reicht nicht, meint Rainer Burchardt in seinem Kommentar.
Gewiss, die Chaostage von Großbritannien haben ein jähes Ende gefunden. David Camerons Politik der Härte und der Schnellgerichte scheint also erfolgreich aufgegangen zu sein. Doch die Ruhe, sie kann trügen. Die blinde Wut der Benachteiligten in der britischen Zweiklassengesellschaft ist längst noch nicht gezähmt. Das Fanal der brennenden Häuser, der geplünderten Geschäfte, der marodierenden Jugendlichen in den Metropolen signalisiert erst den Beginn eines für die gesamte Gesellschaft bedrohlichen Klassenkampfes. Und so gesehen mag das harte Durchgreifen von Polizei und Justiz eine kurzfristige Wirkung haben. Sie wird auf Dauer nicht zur sozialen Befriedung führen, ganz im Gegenteil. Nirgendwo sonst leben Arm und Reich auf so engem Raum zusammen wie in den Metropolen des Vereinigten Königreichs. Jeder 5. Jugendliche ist auf Dauer arbeitslos, Tendenz zunehmend aufgrund des jetzt verkündeten Sparprogramms der Regierung zu Lasten der Unterschicht. Viele Wohlfahrtsleistungen werden gestrichen, das ohnehin marode Gesundheitswesen weiter reduziert, die Realeinkommen vor allem der Geringverdiener nehmen weiter ab. Gleichzeitig registrieren die sich zu Recht als benachteiligt fühlenden Bürger, dass das britische Establishment den Staat als Selbstbedienungsladen empfindet. Die Gier der Banker ist gleich nebenan in der sogenannten London City, dem Finanzzentrum Londons, besonders intensiv zu spüren. Polizisten lassen sich von Journalisten wie im Fall Murdoch bestechen. Dass in diesem Zusammenhang ein offenbar völlig überforderter Regierungschef die zumeist jugendlichen Wutbürger als krank und verkommen denunziert, müssen diese zu Recht als arroganten Zynismus empfinden, auch wenn es unter ihnen Chaoten gibt. Denn krank erscheint eher die Ellbogengesellschaft des Inselreichs mit ihrer Oben-Unten-Struktur zu sein. Die Law-and-Order-Politik der konservativ-liberalen Regierung ist dabei als einziges Mittel völlig fehl am Platze. In Großbritannien müssen die Ursachen für die sozialen Verwerfungen bekämpft werden und sonst nichts. Und das bedeutet eine gerechtere Verteilung der Belastungen bei der Sanierung der Finanzen, gezielte Förderung der Jugend in Bildung und Ausbildung und vieles andere mehr. Als vor mehr als 20 Jahren Margaret Thatcher mit ihrer sozial ungerechten Poll-Tax der Kopfsteuer Tausende auf die Straßen trieb, war ihr politisches Ende eingeläutet. Wenn Cameron nicht ein ähnliches Schicksal erleiden will, dann sollte er seinen Klassenkampf von oben gegen unten schleunigst einstellen.
Auf NDR Info und WDR 5 hörten Sie den Kommentar von Rainer Burchardt. Seit Monaten geht die syrische Armee gewaltsam gegen regierungskritische Proteste vor. Nach Angaben von Menschenrechtsaktivisten sollen bereits 1.800 Oppositionelle und etwa 460 Sicherheitskräfte ums Leben gekommen sein. Nun wurden sogar Kriegsschiffe gegen Demonstranten eingesetzt in der Küstenstadt Latakia. Jens Wiening berichtet.
Mit Kanonenbooten vom Mittelmeer aus sollen die Sicherheitskräfte Wohnviertel von Latakia beschossen haben. Ich kann die Umrisse am Horizont erkennen, sagte ein Bewohner. Zeitgleich sind nach Angaben von Aktivisten Soldaten in mehrere Viertel von Latakia eingedrungen. Ein Augenzeuge. Heute Morgen sind Armee und Sicherheitskräfte von mehreren Seiten eingerückt. Sie haben überall geschossen. Wir haben viele Tote und noch mehr Verletzte. Es gibt Tote, die können wir nicht bergen wegen der Schießerei. Gestern hatte das Militär begonnen, mit Panzern und Soldaten in Latakia einzurücken. Seit Monaten gibt es dort große Proteste gegen Präsident Assad. Die letzten am vergangenen Freitag. Die 400.000 Einwohner Stadt liegt am Mittelmeer und hat den wichtigsten Hafen des Landes. Die Familie von Präsident Assad kommt aus dem Hinterland von Latakia. Der Augenzeuge berichtete heute auch von Feuergefechten. Möglicherweise haben sich einige Soldaten auf die Seite der Demonstranten geschlagen. Die Soldaten, die sich von der Armee getrennt haben, kämpfen mit ihren eigenen Waffen. Sie versuchen, die Bewohner vor Panzern und Kanonenbooten zu schützen. Am südlichen Strand befindet sich ein Boot, das Latakia bombardiert. Die Kräfte, die sich von der Armee getrennt haben, kämpfen gegen die Armee und beide Seiten beschießen sich. Es sind vielleicht 60 bis 70 Personen. Die Armee soll nach Angaben der Opposition auch in zwei Vororte von Damaskus eingedrungen sein und zahlreiche Menschen festgenommen haben. In einem Vorort seien die Telefonleitungen gekappt worden. Auch aus anderen Teilen Syriens wird wieder von Übergriffen berichtet. Überprüfen lassen sich die Angaben nicht, weil es keine unabhängigen Beobachter im Land gibt.
Der libysche Machthaber Muammar al-Gaddafi scheint militärisch in Bedrängnis zu kommen. Die Regierungsarmee und Truppen der Aufständischen lieferten sich heftige Kämpfe um die strategisch wichtige Küstenstadt As-Sahrawi. Die Stadt liegt nur 40 Kilometer von Tripolis entfernt. Ganz langsam arbeiten sich die Rebellen offenbar an das Machtzentrum des verhassten Diktators heran. Einzelheiten von Peter Steffe.
Noch immer haben die Aufständischen die Küstenstadt nicht vollständig unter Kontrolle. Es gebe noch immer Heckenschützen libyscher Einheiten, die auf Kämpfer des Widerstandes feuern, erklärte ein Rebellensprecher. Um diese Gegenwehr regimetreuer Soldaten zu brechen, sind seit dem Morgen einzelne Trupps der Rebellen unterwegs. Ihr Ziel, die Scharfschützen aufspüren und eliminieren. Aus Tripolis heißt es von Regierungssprecher Musa Ibrahim:
No, absolutely not. Absolutely not. You have never.
As-Sahrawiya wird nach wie vor von libyschen Einheiten kontrolliert. Bei militärischen Dingen habe ich noch nie gelogen. Gekämpft wird auch noch um eine Raffinerie am Stadtrand von As-Sahrawiya. Dort leisten Gaddafis Truppen offenbar noch immer erbitterten Widerstand. Im Kraftwerk dieser Raffinerie wurde bis vor kurzem noch Strom für den Großraum Tripolis produziert. Nachdem die Rebellen in der Nafusa-Bergregion südöstlich der Hauptstadt vergangene Woche eine Pipeline lahmgelegt hatten, musste die Energieproduktion eingestellt werden. Fällt diese Raffinerie auch in die Hände der Aufständischen, hätten sie ein weiteres Faustpfand gegen Gaddafi. Der Vormarsch der Rebellen auf die westliche Küstenregion kostete allerdings zahlreichen Kämpfern das Leben. Vier von ihnen wurden durch sogenanntes Friendly Fire getötet. Wie die NATO am Nachmittag bestätigte, zerstörte sie bei Luftangriffen gestern zwei Panzer libyscher Einheiten. Eines der Kettenfahrzeuge war zuvor den Aufständischen in die Hände gefallen. Sie starben durch den Beschuss westlicher Kampfjets. Auch im Osten Libyens konnten Aufständische schweres Kriegsgerät, ebenfalls Panzer, von Gaddafis Truppen erbeuten. Wie im Westen versuchen die Rebellen auch dort eine Küstenstadt einzunehmen, Al-Brega, wo sich ein wichtiger Ölhafen des Landes befindet. Hier halten sich allerdings die Erfolgsmeldungen in Grenzen. Abdel El-Bedini, einer der Kommandeure der Aufständischen an diesem Frontabschnitt, erklärt: Naja, gestern und heute sind die Kämpfe um einen zweiten und dritten Wohnbezirk von Al-Brega und um einen Industriekomplex ausgebrochen. Unsere Männer versuchen ihr Bestes, um schnellstmöglich die Kontrolle über diese Wohngegend zu gewinnen. Gott sei Dank haben wir diese Mission schon früh begonnen. Obwohl es im Osten des Landes nur zentimeterweise vorangeht, haben die kämpfenden Einheiten der Rebellen an diesem Wochenende im Westen Libyens einen großen Schritt getan. Weitere sollen folgen, mit dem Ziel Tripolis und dem Sturz von Machthaber Muammar al-Gaddafi.
In Libyen ist die Revolution noch nicht entschieden. Im Nachbarland Ägypten ist man dagegen bereits dabei, das gestürzte Regime juristisch aufzuarbeiten. Morgen geht der Prozess gegen den früheren Präsidenten Mubarak weiter. Heute fand der dritte Verhandlungstag gegen den ehemaligen Innenminister Habib el-Adli statt. Er wird für den Tod von etwa 850 Demonstranten verantwortlich gemacht. Weitere Informationen von Jürgen Striak.
Habib el-Adli trägt bereits die blaue Kleidung eines Gefängnisinsassen. Im Mai hatte ihn ein Gericht zu 12 Jahren Haft verurteilt. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass sich der ehemalige Innenminister persönlich an Staatseigentum bereicherte und Geldwäsche betrieb. Zum dritten Verhandlungstag im zweiten Prozess gegen ihn erschien er komplett in Blau und verfolgte das Geschehen ernst und emotionslos aus dem in Ägypten für Gerichtsverfahren üblichen Metallkäfig der Angeklagten heraus. Mit ihm saßen dort 6 seiner engsten Mitarbeiter, hohe Sicherheitsoffiziere. Allen 7 wird vorgeworfen, für den Tod von rund 850 Demonstranten verantwortlich zu sein. Sie waren während des Volksaufstandes getötet worden, zumeist durch Schüsse von Scharfschützen oder beim Einsatz der Knüppelgarden des Regimes sowie bezahlter ziviler Schlägertrupps. Im Falle einer Verurteilung droht den Angeklagten die Todesstrafe. Zumindest für Ex-Innenminister Habib el-Adli könnte es tatsächlich eng werden. Die Opferanwälte überschütteten Richter Ahmed Rifat mit Anträgen, von denen einige durchaus brisant sind. Verlangt wurde etwa, dass das Verfahren mit jenem Prozess zusammengeführt wird, der gegen andere hohe Ex-Funktionäre läuft. Sie sollen verantwortlich für die äußerst brutale, tödliche sogenannte Schlacht der Kamele vom 2. Februar sein. Wir beantragen in jedem Falle die Einsicht in die Unterlagen jenes Prozesses, erklärte einer der Opferanwälte. Die Angeklagten beider Verfahren hätten koordiniert gehandelt. Die Liste der prominenten Beschuldigten sei, sagte er wörtlich, spektakulär. Die Anwälte der Opfer halten es für unwahrscheinlich, dass in dem einst engen Gewebe der Macht keine Beweise auftauchen, die el-Adli schwer belasten. Darüber hinaus wollen etliche der Opferanwälte die Protokolle der gesamten mündlichen und schriftlichen Kommunikation zwischen Innenministerium, Präsidentenpalast und Staatssicherheit sehen. Auch Dokumente aus den Dienstabläufen von Scharfschützen, Einheiten und Waffenkammern sollen offengelegt werden. Sichtlich verärgert vertagte Richter Ahmed Rifat am Ende den turbulenten Prozess auf den 5. September. Dass sich Ägypten erst auf halbem Wege zwischen Willkür, Justiz und Rechtsstaatlichkeit befindet, zeigt der Fall von Asma Mahfouz. Die prominente Aktivistin war heute vor die Strafverfolger des Militärs zitiert worden. Der unbequemen Kritikerin von Maßnahmen des Militärrates wird vorgeworfen, sie hätte online zu Gewalt gegen die Armee aufgerufen. Viele Ägypter haben dafür nur Zynismus übrig. Während Mubarak und Co. der Prozess vor ordentlichen Zivilgerichten gemacht werde, müssten Zivilisten immer noch mit Schnellverfahren vor Militärgerichten rechnen.
Bevor die US-Bürger im November 2012 über ihren künftigen Präsidenten entscheiden, müssen die Republikaner erst einmal den Kandidaten küren, der gegen Barack Obama antritt. Beinahe 20 Männer und Frauen aus den Reihen der Opposition wollen ins Weiße Haus. Wirklich gute Chancen hat Rick Perry, Gouverneur von Texas, der gestern offiziell seinen Finger hob. Julia Hummelsieb stellt ihn vor.
An Selbstvertrauen fehlt es dem Republikaner Rick Perry nicht. Noch bevor er sich ganz offiziell in einer Rede für den Posten des Präsidentschaftskandidaten der Republikaner bewirbt, erklärt der derzeitige Gouverneur von Texas: Ich will ins Präsidentenamt und ich glaube, ich werde gewinnen. Wenig später steht er vor etwa 500 jubelnden Konservativen in Charleston im US-Bundesstaat South Carolina und macht es amtlich.
It is time to get America working again, and that's why with the support of my family, I declare to you today as a candidate for President of the United States.
Es ist Zeit, Amerika wieder in Brot und Lohn zu bringen. Ich glaube an dieses Land und mit der Unterstützung meiner Familie bewerbe ich mich heute als Kandidat für das Amt des US-Präsidenten. Auf diese Worte haben viele erzkonservative Republikaner nach monatelangen Spekulationen sehnlichst gewartet. Bereits bevor der religiöse Hardliner Perry offiziell seine Kandidatur erklärt hatte, lag er in Umfragen mit an der Spitze der Beliebtheitsskala unter den republikanischen Anwärtern, nach seinem Mitbewerber Mitt Romney. Der ist den erzkonservativen Republikanern nicht konservativ genug. Er gilt als zu liberal, etwa bei den Themen Abtreibung und Homo-Ehen. Perry lehnt beides deutlich ab. Und auch daher hat er gute Chancen auf den Posten als Präsidentschaftskandidat der Republikaner und auf das Amt des US-Präsidenten. Laut einer aktuellen Umfrage des US-Fernsehsenders CNN würden sich bei einer Wahl 46% für ihn entscheiden, 51% für den US-Präsidenten Barack Obama.
This was definitely a speech aimed at conservative Tea Party activists in the Republican Party.
Die Bewerbungsrede Perrys habe insbesondere den Anhängern des einflussreichen Tea Party-Flügels aus der Seele gesprochen, urteilt dieser politische Beobachter im US-Fernsehen. Perry will sich für weniger Einfluss des Staates einsetzen. Das politische System solle belanglos werden für das tägliche Leben der Amerikaner, sagt er.
I work every day to try to make Washington DC as inconsequential in your life as
der 61-Jährige ist für weniger Steuern und drastische Einschnitte bei Sozialleistungen und möchte im Grunde genommen alles rückgängig machen, was Obama in die Wege geleitet hat. Vor allem das Prestigeprojekt des US-Präsidenten, die bei den Republikanern so verhasste Gesundheitsreform.
We will repeal this president's misguided one-size-fits-all government healthcare plan immediately.
Damit kann er auch beim moderaten Flügel der Republikaner Punkten. Ein ehemaliger Berater von Obamas Amtsvorgänger George W. Bush sieht darin die Stärke von Perry. Er werde das Kandidatenfeld der Republikaner aufmischen, denn jemand, der Zustimmung von allen Seiten der Partei habe, sei bislang noch nicht dabei. Und Perry kann bei den Republikanern auch in Wirtschaftsfragen glänzen. Sein Staat ist die Jobmaschine der USA. In den vergangenen 2 Jahren wurden fast 4 von 10 neuen Jobs des ganzen Landes in Texas geschaffen. Und so gilt Perry als ernstzunehmender Gegner für Obama im Kampf ums Weiße Haus, falls er sich gegen seine mittlerweile 18 Parteikollegen durchsetzen kann, die alle Präsidentschaftskandidat der Republikaner werden wollen.
Kandidatensuche bei den Republikanern. Sie hörten Julia Hummelsieb aus Washington. Bundesentwicklungsminister Dirk Niebel befindet sich auf einer Reise nach Ostafrika. Er will sich selbst ein Bild von der Hungersnot am Horn von Afrika, der internationalen Hilfe und der Flüchtlingssituation machen. Heute versprach er in Kenia mehr Unterstützung aus Deutschland. Antje Diekans berichtet.
Bundesentwicklungsminister Niebel hat auf seiner Reise nach Ostafrika Hilfen für die hungernden Menschen versprochen. Er sagte allerdings keine weiteren Gelder in der Notsituation zu, sondern vor allem Unterstützung bei langfristigen Projekten. Nach der Dürre müsse der Bevölkerung geholfen werden, ihre Lebensgrundlage wiederherzustellen. Die Bundesregierung wird von verschiedenen Seiten kritisiert. Es heißt, dass ihre Hilfen für Ostafrika bisher zu gering ausfielen. Etwa 12 Millionen Menschen sind je nach Schätzung der Vereinten Nationen akut von Hunger bedroht. Niebel verwies darauf, dass Deutschland mehr als 30 Millionen Euro an Nothilfen gezahlt habe. Dazu käme der deutsche Anteil an Geldern der Europäischen Union und der Weltbank. Der Minister besuchte heute in Kenia Projekte der Deutschen Welthungerhilfe zur Wasserversorgung. In der Regenzeit werden die üppigen Niederschläge in großen Auffangbecken gesammelt, um dann in trockenen Zeiten genutzt werden zu können. Morgen wird Niebel in dem ostafrikanischen Land unter anderem mit Präsident Kibaki zusammentreffen.
In einem Dreivierteljahr wird in Schleswig-Holstein ein neuer Landtag gewählt. Der CDU-Spitzenkandidat könnte dann ein anderer sein als zurzeit. Christian von Bötticher, 40 Jahre alt, steht unter massivem Rücktrittsdruck aus den eigenen Reihen. Grund ist eine frühere Liebesbeziehung mit einer 16-Jährigen. Nur heute wird eine Entscheidung erwartet bei einer Sondersitzung des geschäftsführenden Vorstandes der Nord-CDU. Stefan Böhnke meldet sich aus Kiel.
Mit Spannung wird heute Abend die Erklärung des schleswig-holsteinischen CDU-Chefs Christian von Bötticher im geschäftsführenden Landesvorstand erwartet. In den vergangenen Tagen hatte sich in Parteikreisen das Gerücht über die Liebesbeziehung zwischen ihm und einer 16-Jährigen verbreitet und für Wirbel gesorgt. Der Parteichef steht erheblich unter Druck. Die Unionsspitze muss prüfen, ob von Bötticher noch die besonderen moralischen Anforderungen erfüllt, die mit der Spitzenkandidatur zur Landtagswahl verknüpft sind. Die Zweifel daran sind im Laufe dieses Sonntages noch gewachsen. Im November sollte die offizielle Nominierung eigentlich erfolgen. Im Internet, bei Facebook oder Twitter äußern sich derweil Mitglieder der CDU schockiert, entsetzt und enttäuscht. Die ersten Kreisverbände gehen auf Distanz zum Parteichef. In Neumünster wurden am Nachmittag bereits Einladungen zum CDU-Sommerfest überklebt. Von Bötticher sollte dort in der kommenden Woche als Ehrengast erscheinen. Jetzt ist er unerwünscht. Unmissverständlich hatte sich gestern Abend bereits Ministerpräsident Carstensen gemeldet. Die Angelegenheit könne man nicht nur unter juristischen Aspekten sehen und Carstensen weiter, er gehe davon aus, dass von Bötticher die richtigen Schlüsse ziehe. Jahrelang kannte Christian von Bötticher nur eine Richtung, bergauf. Seine Politikkarriere verlief steil, Ministerpräsident Carstensen holte ihn 2004 in sein Schattenkabinett, da hatte der damals 34-jährige Jurist bereits 5 Jahre Europaparlament hinter sich. Nach dem Sturz von Heide Simonis wurde von Bötticher Landwirtschaftsminister. Ohne große Aufregung leitete er das schwierige Ministerium bis zum Bruch der Großen Koalition. Nach der Neuwahl vor 2 Jahren wurde er Fraktionschef. Jetzt bekam sein Ansehen erste Risse. Mangelndes Fingerspitzengefühl, zu wenig Kommunikation, zu wenig Präsenz wurde ihm schon bald in den eigenen Reihen vorgeworfen. Doch es ging weiter bergauf. September 2010, nur wenige Tage nachdem das Landesverfassungsgericht vorgezogene Neuwahlen in Schleswig-Holstein angeordnet hatte, wird von Bötticher Nachfolger Carstensens als Parteichef. Das Ergebnis von 90% überdeckte die anhaltende Kritik am Kronprinzen. Doch seinen Kritikern war es nicht gelungen, einen Gegenkandidaten aufzustellen. Bald aber musste von Bötticher einsehen, dass die knappe Einstimmenmehrheit im Landtag für ihn zu risikoreich geworden war, um Ministerpräsident Carstensen noch vor der Landtagswahl als Regierungschef zu beerben. Im Gegenzug setzte er aber seine Vornominierung als Spitzenkandidat durch. Am 6. Mai dieses Jahres war es soweit und Peter-Harry Carstensen warb noch einmal für seinen Schützling.
Die CDU ist überzeugt von ihrer Stärke. Die CDU setzt auf sich
Und die CDU setzt auf Christian von Bötticher.
87% Zustimmung erhielt er damals. Von Bötticher sah sich auf dem Weg zur Macht. Noch vor wenigen Wochen sagte er in einem Interview, er sei gut vorbereitet auf das Amt des Ministerpräsidenten.
Natürlich weiß man, mit Druck umzugehen. Man weiß, mit einer unglaublichen Terminflut umzugehen, dass man früh morgens aufsteht und teilweise erst nach Mitternacht zu Hause ist. Das kann man dann inzwischen. Das heißt, ein bisschen hat man auch gelernt, mit Druck, mit Öffentlichkeit, mit unglaublich vielen Terminen und ganz wenig Freizeit umzugehen.
Während der Sommerpause verdichteten sich parteiintern Zweifel. Die Gerüchte über eine Liebesbeziehung mit einer Minderjährigen führten dazu, dass in den vergangenen Tagen selbst einstige Förderer auf Distanz gingen. Sollte von Bötticher heute von sich aus nicht die Konsequenzen ziehen, so werde man ihn zum Rücktritt von allen Ämtern auffordern, hieß es am Abend vor Beginn der Sondersitzung des geschäftsführenden Landesvorstands in Kiel.
Heute ist Sonntag, deshalb gibt es im Echo des Tages Sport und zwar mit Mara Tellmann und die blickt zuerst auf den zweiten Spieltag der Fußball-Bundesliga.
Zum Abschluss stehen sich gerade Leverkusen und Bremen gegenüber. Mitte der zweiten Hälfte steht es da noch 0:0. Bereits am Nachmittag trennten sich Kaiserslautern und Aufsteiger Augsburg 1:1. Stefan Kersthold.
In einem typischen Betzenberg-Kampfspiel trennen sich der 1. FC Kaiserslautern und der FC Augsburg mit 1:1 unentschieden. Die erste Halbzeit, die gehörte den Gästen aus Augsburg. Deswegen auch die Führung nach 10 Minuten. Sascha Mölders, bereits sein dritter Saisontreffer. Nach einem Rodney-Fehler im Mittelfeld traf er zum 1:0. Das ist auch der Pausenstand und es dauerte dann bis zur 80. Minute, als der Neuzugang aus Israel als Itai Schächter für den 1. FC Kaiserslautern erfolgreich war. In diesem Fall keine Abwehrmöglichkeit für den ansonsten glänzenden Simon Jentsch im Tor des FC Augsburg. Am Ende ein gerechtes 1:1 Unentschieden, auch wenn die Augsburger noch eine große Chance hatten, als der eingewechselte Gogia mit einem Freistoß aus ca. 20-22 Metern nur das Lattenkreuz traf.
Drei Ergebnisse vom vierten Spieltag der zweiten Liga. Ingolstadt und der FSV Frankfurt trennen sich 1:1. Duisburg spielt gegen Rostock 0:0 und 1860 München gewinnt gegen Aue mit 4:0. Zum Abschluss spielt morgen Abend noch Düsseldorf bei Eintracht Frankfurt. In der Tabelle führt zurzeit St. Pauli mit 10 Punkten und noch ohne Punkte steht Aachen am Tabellenende.
Hat denn dieser Sonntag außer Fußball sportlich noch anderes zu bieten?
Ja, zum Beispiel Beachvolleyball in Norwegen und das aus deutscher Sicht sogar sehr erfolgreich. Das Köln-Leverkusener Duo Julius Brink, Jonas Reckermann hat in Kristiansand Europameisterschaftsgold gewonnen. Silber holte sich das Berliner Doppel Jonathan Erdmann, Kai Matthysik, das im Finale mit 0:2 unterlag. Ein Jahr vor den Olympischen Spielen hat die deutsche Badmintonmeisterin Juliane Schenk bei der Weltmeisterschaft in London Bronze gewonnen. Mit der Niederlage im Halbfinale verpasste sie zwar einen historischen Erfolg, da noch nie ein deutscher Athlet in einem WM-Endspiel stand, aber mit Platz 3 feierte Juliane Schenk trotzdem den größten Erfolg ihrer bisherigen Karriere. Gut zwei Wochen vor Beginn der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Südkorea gibt es einen weiteren Dopingfall. Der frühere US-amerikanische 100-Meter-Meister Mike Rogers wurde während eines Trainingslagers vor einem Monat positiv auf ein Stimulantium getestet. Rogers führt das Ergebnis auf den Genuss eines Energiedrinks zurück. Er sollte bei der WM über 100 Meter und in der Sprintstaffel der USA zum Einsatz kommen. Die türkische Metropole Istanbul bewirbt sich um die Olympischen Sommerspiele 2020. Das kündigte Ministerpräsident Erdogan an. Es ist bereits der 5. Versuch Istanbuls, die Spiele zu bekommen. Zuvor hatten bereits Tokio, Madrid und Rom ihre Kandidatur offiziell gemacht. So viel vom Sport.
Ja, das war der Sport. Vielen Dank, Mara Tellmann. Das Echo des Tages geht zu Ende mit Esther Hartbrecher Mikrofon. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntagabend.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.